Das Thema heute Abend lautet also Damaskus, die große Wende in Leben und Lehre des Apostels Paulus. Damaskus, die große Wende. Es wurde schon gesagt, dass dies nicht ein Vortrag über das heutige Damaskus ist. Wenn Sie da was erfahren wollen, dann müssen Sie vielleicht zum Beispiel das Buch lesen von Schollatour, Lügen im Heiligen Land, wo er sehr viel Information bietet. Das kann ich nicht. Es geht um das Damaskus-Erlebnis des Apostels Paulus. Und wer das Neue Testament auch nur ein wenig kennt und die Apostelgeschichte, der weiß, dass da diese große Wende stattfand. Wende ist ja ein modernes Wort. Man spricht von der Wende 1989-90, politische Wende. Man hat auch das Wort geprägt, Wendehälse. Es gibt aber auch Wende im persönlichen Leben, wenn jemand zu Jesus kommt und alles ist anders, als es vorher war. Bevor ich da aus der Apostelgeschichte einige Texte lese, erst noch etwas Allgemeines über die Bedeutung des Apostels Paulus. Ein Mann mit zwei Namen, Saulus und Paulus. Ein Mann mit zwei Berufen, Zeltmacher und Schriftgelehrter. Und neulich noch geschah es, dass mir ein Prediger sagte, ja, ich war mal Schreiner. Und ich freue mich immer, wenn ein Theologe oder ein Verkündiger, Pfarrer oder Prediger sagt, ich habe vorher einen praktischen Beruf ausgeübt. Ich war Gärtner, ich war Schreiner, ich war Kaufmann. Denn es ist gar nicht schlecht, wenn ein Theologe etwas vom praktischen Leben versteht. Und so einer war auch Paulus. Zeltmacher und Schriftgelehrter. Ein Mann mit drei Bürgerrechten. Er war Israelit aus dem Stamme Benjamin. Er war ein Civis Romanus, ein Bürger des Römischen Reiches. Und dann hatte er noch das dritte Bürgerrecht, von dem er schreibt, Philipper 3,20, unser Bürgerrecht, unser Politeuma ist in den Himmeln. Ein Mann mit drei Lebenskreisen. Und dazu möchte ich Ihnen etwas vorlesen, was vor einigen Jahren auch in Gnade und Herrlichkeit stand. Drei Lebenskreise, drei Welten, in denen sich dieser Paulus auskannte. Und so war er auch von daher gesehen bestens geeignet, der Zeuge Gottes zu werden, der das Evangelium herüberbringen durfte nach Europa und schließlich bis Siegen, bis zu uns. Und überall, wo es hingekommen ist. Er ist ja bekanntlich in Tarsus geboren. Tarsus oder Tarsos, Hauptstadt der römischen Provinz Cilizien. Durch Tarsus führte eine Straße, die über hohe Pässe hinweg die hellenistische Welt Kleinasiens mit der semitischen Welt Syriens verband. Drei Lebenskreise. Nach Abstammung und Umwelt kannte er drei Lebenskreise. Sein römisches Bürgerrecht verlieh ihm im römischen Imperium Schutz, Ansehen und eine herausgehobene Stellung. Die hellenistische Kultur blieb ihm nicht unbekannt. Dazu kam noch, dass er in einer hellenistischen Judengemeinde zunächst heranwuchs. Er war Glied des Diaspora-Judentums, bis er nach Jerusalem kam. Apostelgeschichte 22, Vers 3 sagt er, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Cilizien, aber aufgewachsen in dieser Stadt, das heißt Jerusalem, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes. Paulus hat also auch nach Apostelgeschichte 21, Vers 39 großen Wert auf die Feststellung gelegt, dass er nicht nur römischer Bürger war, was ihn einmal vor einer Geißelung bewahrte, sondern ein jüdischer Mann aus Tarsus in Cilizien, Bürger einer namhaften Stadt, mit der ihn doch wohl manches verbunden hat, in der er sich ja auch nach seiner Bekehrung wieder eine Zeit lang aufhielt. Apostelgeschichte 9, Vers 30 und 11, Vers 25. Er scheint dort die griechische Sprache und Kultur und das hellenistische Diaspora-Judentum gründlich kennengelernt zu haben. Wenn also Paulus nach Apostelgeschichte 22, Vers 3 in Jerusalem aufgewachsen oder erzogen worden ist, so muss das nicht bedeuten, dass seine Eltern nach Jerusalem übergesiedelt sind, als Paulus noch ein Kind oder Kleinkind war. Die Übersiedlung könnte geschehen sein, als er schon ein heranwachsender Jugendlicher war, sicher ein aufgeweckter, wissbegieriger Junge, der trotz Abschirmung im Elternhaus von der Umwelt in Tarsus durchaus geprägt war. In Jerusalem wurde dann der berühmte Gesetzesgelehrte Gamaliel sein Lehrer. Damals folgte der Pharisäismus im Wesentlichen zwei Richtungen, der strengen Tradition des Schamai und der liberaleren des Hillel. Gamaliel war Hillels Enkel. Aus der Apostelgeschichte erfahren wir von Gamaliels vorsichtigem und weisem Rat, die Apostel Jesu lieber nicht umzubringen, sondern abzuwarten, es werde sich dann schon zeigen, ob ihre Lehre aus Menschen sei oder aus Gott, Apostelgeschichte 5. So stießen im Innern des Paulus drei Erfahrungsbereiche und gleichsam drei Welten aufeinander: Macht und Glanz des Römischen Reiches, Bildung und Anspruch der griechischen Kultur und Philosophie, dazu die strenge Bindung an den pharisäischen Flügel des Judentums, wenn auch wohl im Sinne Gamaliels zunächst in liberalerer Form, was ihn später nicht davon abhielt, ein Radikaler zu werden. So von Gott geführt und ausgestattet war dieser Saulus Paulus wie kein anderer geeignet, Gottes Heilsbotschaft von Jerusalem nach Griechenland und Rom zu tragen. Er hatte griechisches Denken kennengelernt. Er beherrschte die damalige Weltsprache Griechisch, kannte die Septuaginta, Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische, aber natürlich auch von Elternhaus und Synagoge her die aramäische Sprache, die hebräische Umgangssprache der damaligen Zeit, sowie die althebräisch verfassten heiligen Schriften, die er zu Füßen Gamaliels studiert hatte. Doch was er nun als Heilsbotschaft nach Südgalatien, Kleinasien und bis nach Griechenland und Rom ausbreitete, war eigenartigerweise nicht das, was er zu Gamaliels Füßen gelernt hatte, sondern etwas ganz anderes: das Evangelium von dem gekreuzigten und auferstandenen und über alles erhöhten Messias Jesus. Das war etwas unerhört Neues, Juden ein Ärgernis und Nationen eine Torheit. 1. Korinther 1, 23. Wie konnte es dazu kommen? Nur durch ein von Gott herbeigeführtes, wahrhaft umwerfendes Ereignis, einen Eingriff des erhöhten Jesus Christus persönlich, der diesen Pharisäer vor den Toren von Damaskus mit seinem Licht und seinem Wort überraschte und ihm eine radikale Buße und eine ganz neue Berufung schenkte. Nun bleiben wir noch ein wenig stehen bei Paulus ganz allgemein. Was hat Gott aus diesem Mann gemacht, der tobte gegen Jesus, der die Jünger in entsetzlicher Weise verfolgte, sie zwang zu lästern, folterte? Was hat Gott aus ihm gemacht? Lehrer der Nationen darf er sich nennen. 1. Timotheus 2, Vers 7. Lehrer der Nationen, der nicht-israelitischen Völker. Verwalter der Geheimnisse Gottes. 2. Korinther 4, Vers 1. Und wir sollen auch dazu werden, und der Bruder Karl Geier sagte gern so: Wenn ich die Geheimnisse Gottes verwalten soll, dann muss ich sie ja wohl wenigstens erst einmal kennen. Kennen wir überhaupt die Geheimnisse Gottes, sodass wir auch anderen davon weitersagen könnten? Wie viele gibt es denn überhaupt? In einer Konkordanz kann man das Wort Geheimnis aufschlagen und findet es ca. 20 Mal bei Paulus. Da geht es um verschiedene Geheimnisse. Aber in etwa der Hälfte dieser 20 Stellen geht es um das eine große Geheimnis, Christus und seine Gemeinde. Er darf sagen: Mir ist es gegeben, Gottes Wort zu vollenden, aufs Vollmaß zu bringen. Kolosser 1, 25. Der vor wenigen Wochen verstorbene liebe Bruder Arthur Muhl nannte ihn gern den Chefarchitekt im Worte Gottes. Und er sagte, ein Chefarchitekt hat die Aufgabe, nicht alles im Detail zu zeichnen, dafür hat er seine Mitarbeiter, sondern mit kurzen Strichen den Gesamtplan zu zeichnen. Das macht Paulus im Worte Gottes, mit kurzen Strichen den Gesamtplan. Er hält sich nicht auf, wie Johannes im letzten Buch der Bibel, bei den einzelnen Gerichtsprozessen, sieben Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalengerichte, alles schön im Einzelnen, das ist nicht seine Aufgabe. In großen Zügen, kurz und knapp, sodass wir manchmal dächten, hättest du es doch ein bisschen ausführlicher geschildert, lieber Bruder Paulus. In kurzen Strichen und Zügen den Gesamtplan zeigen, Chefarchitekt, Vollender des Wortes Gottes, das heißt, über seine Schau geht nichts mehr hinaus. Auch wenn das letzte Bibelbuch, die Offenbarung, später verfasst wurde, zeitlich als die Paulusbriefe, so geht es doch im Inhalt nach nicht über Paulus hinaus. Im Gegenteil, Paulus zeigt die Ziele Gottes deutlicher als die Offenbarung. Ein guter Hirte und ein Ermahner ist er natürlich auch und ein Leidensknecht Gottes ist er gewesen. Nun lese ich noch mal einiges vor aus der Apostelgeschichte. Dreimal haben wir da diese Bekehrung des Apostels Paulus in Apostelgeschichte 9 und 22 und 26. Das erste Mal als Bericht, das zweite und dritte Mal dann redet er selber darüber. Apostelgeschichte 9, 3 bis 6. Nehme ich aus diesem Kapitel mal heraus. Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Kapitel 22, 6 bis 10. Es geschah mir aber, als ich reiste und Damaskus nahte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazoräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Das ist schon mal wieder Futter für die Bibelkritiker, die, die nach Widersprüchen in der Bibel suchen, suchen nur lange genug, dann findest du auch hier natürlich, vordergründig findet man da so manches. Und da sagen dann die Leute, ja, also in Apostelgeschichte 9 ist das aber anders. Da haben die, die bei ihm waren, die Stimme gehört, aber niemand gesehen. Und hier ist es anders. Sie sahen das Licht, aber die Stimme hörten sie nicht. Also da sieht man es doch mal wieder, sagen die Bibelkritiker, die Bibel ist voller Widersprüche. Der frühere Krishona-Lehrer Fritz Rienecker, den ich persönlich noch kennenlernen durfte im Brunnenverlag in Gießen, Fritz Rienecker, von dem es den sprachlichen Schlüssel gab zum griechischen Neuen Testament, der hat versucht, diesen Widerspruch aufzulösen, indem er sagte, also der Sinn des Ganzen ist wohl der, Paulus hat nicht nur einen Lichtschimmer gesehen, sondern er sah da eine Person, die anderen sehen nur irgendein diffuses Licht. Und Paulus hat Worte deutlich gehört, die anderen haben nur irgendein Geräusch gehört, also alles nur unscharf, während Paulus es deutlich hörte und auch sah. Dann Apostelgeschichte 22 sind wir gerade, Vers 10. Ich aber sagte, was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Und 26 ab Vers 10 in der Apostelgeschichte, viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Maßen gegen sie raste, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir Reisten umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Nebenbei bemerkt, damit kein Missverständnis aufkommt, ich möchte heute Abend wirklich keine Paulus-Verherrlichung treiben. Und wenn ich dabei bin, in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit die Paulus-Botschaft darzustellen, der Reihe nach, in der Reihenfolge seiner Briefe, wie sie wohl entstanden sind, jetzt bin ich beim 1. Korintherbrief gerade, dann ist das auch keine Paulus-Verherrlichung, sondern wir respektieren allerdings die besondere Aufgabe und den Auftrag, den der Herr diesem Mann vor allen Dingen gegeben hat. Wie viel ärmer wären wir in unserer Bibel, wenn wir die 13 Paulusbriefe darin nicht hätten? Der Theologe Joachim Jeremias hat einmal gesagt, was ist der Schlüssel zur Theologie des Apostels Paulus? Man braucht einen Schlüssel, um so einen Mann zu verstehen. Wie kann ich seine Botschaft mir erschließen? Und er sagt, nicht Tarsus, nicht Jerusalem, auch nicht Antiochia, sondern Damaskus bietet uns den Schlüssel zur Theologie des Apostels Paulus. Also nicht, was er in Tarsus erlebte, in der Umwelt, nicht, was er in Jerusalem gelernt hat, nicht, was er in Antiochia erlebte am Anfang des Glaubenslebens, sondern Damaskus, die große Wende. Das ist die Umwertung aller Werte. Und das hat dann auch seine gesamte Botschaft umgekrempelt, was ich dann morgen früh besonders noch zeigen möchte. Rechtfertigungslehre, Hoffnungslehre. Die große Wende. Und das hat der Theologe Joachim Jeremias an 11 Punkten gezeigt, was ihm da gleichsam blitzartig klar geworden ist, als er da niedersank vor Damaskus und ihm der Herr dann auch in lehrmäßiger Formulierung später gegeben hat. Christus und Christus Glaube, Christus Glaube und Christus Gemeinschaft, Punkt 1. Jesus ist nun sein Herr. Zweitens, ein Christ gehört schon jetzt der kommenden Welt Gottes an. Das weiß Paulus seit jener Damaskusstunde. Jeremias nennt den Lichtglanz, der ihn dort umleuchtete, einen realen Einbruch der neuen Welt Gottes in sein Leben. Drittens, von da an verstand Paulus Gottes Heilshandeln in Christus, der als von Gott Verfluchter am Kreuz hing. Viertens, er verstand nun ganz neu die Allmacht der Gnade. Charis, im Profangriechischen so viel wie Anmut, Lieblichkeit, Gunst, Dank, wurde im Sinne von Gnade zu einem Zentralbegriff seiner Theologie. Fünftens, stärker als alle anderen neutestamentlichen Autoren betont Paulus die Alleinwirksamkeit Gottes, seine gnädige Erwählung. Sechstens, ganz neu ist Paulus die Furchtbarkeit der Sünde bewusst geworden. Siebtens, neu ist seine radikale Einstellung gegen alle Gesetzesfrömmigkeit. Achtens, in der Damaskusstunde ist die Hoffnung des Paulus verankert. Er hatte das Licht des neuen Äons mit eigenen Augen gesehen. Neuntens, hier hat auch die missionarische Verpflichtung des Apostels ihre Wurzel. Zehntens, der Damaskusstunde entstammt das apostolische Selbst- und Sendungsbewusstsein. Elftens, in der Frage des Erhöhten, Saul, Saul, was verfolgst du mich, hat nach Jeremias der Kirchenbegriff, ich sage lieber Gemeindebegriff des Apostels, eine seiner Wurzeln. Der erhöhte Herr identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Das Erlebnis des Paulus vor Damaskus, Umwertung aller Werte. Bleiben wir noch da einen Moment stehen. Bekehrung und Berufung fallen bei Paulus zusammen. In der griechischen Sprache ist rufen und berufen eigentlich das gleiche Wort kaleo. Kann rufen heißen, aber auch berufen. Wenn Gott einen Menschen ruft, dann hat er sozusagen, ich hätte fast gesagt, im Hinterkopf schon etwas vor mit diesem Menschen. Rufen ist ein Berufen. Nicht nur ein Rufen weg von der Sünde und weg vom Gericht, sondern auch ein Rufen hin zu etwas. Gott hat etwas mit dir vor. Gott hat etwas mit mir vor. Dazu hat er uns gerufen. Nicht nur gerade, dass wir nicht in die Hölle kommen. Karl Geyer pflegte zu sagen, Gott will nicht bloß entlassene Sträflinge, sondern darstellende Heilige. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ein Bruder nannte das mal die Offenbarungsstunde der Leibesgemeinde. Ganz so weit möchte ich nicht gehen, aber eine erste Ahnung von der Zusammengehörigkeit von Haupt und Leib hat er damals bekommen, indem der erhöhte Jesus ihn nicht fragt, Saul, Saul, was verfolgst du da meine Jünger, meine Anhänger? Was verfolgst du mich? Das bin ich. Das bin ich. Diese Zusammengehörigkeit von Haupt und Leib, später durfte er es dann lehrmäßig darstellen in seiner Lehre über die Gemeinde, die sein Leib ist. Diese Zusammengehörigkeit, das ist ihm da zum ersten Mal sicher schlachtlichtartig, blitzartig klar geworden. Später geht er so weit, dass er die Gemeinde nennt der Christus. Die Gemeinde ist der Christus, ein Stück von ihm. Er das Haupt, wir die Glieder, wir sind der Christus. 1. Korintherbrief, da steht es zweimal. 1 Vers 13 und 12 Vers 12. Zwei Fragen brachte er nur über die Lippen und die haben ihn sein Leben lang nicht losgelassen. Diese zwei Fragen, Apostelgeschichte 22 Vers 8 und Vers 10. Erste Frage, Herr, wer bist du? Zweite Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Die Frage nach dem Wesen Gottes und die Frage nach dem Willen Gottes. Und das spielt dann immer wieder eine ganz starke Rolle bei Paulus. Und das ist auch wichtig für uns, ihn kennenzulernen. Herr, was bist du eigentlich für ein Herr? Oh Gott, was bist du eigentlich für ein Gott? Es wird so vieles über Jesus gepredigt und es wird vieles über Gott gepredigt. Wie viele Pfarrer und Prediger haben wir in Deutschland? Das sind doch sicher 20.000, 30.000, wenn nicht noch mehr. Es wird so viel gepredigt, auch im Radio kommen Andachten. Aber wenn ich da morgens mal drauf stoße im Süddeutschen Rundfunk kurz vor 7 Uhr, dann bin ich meistens enttäuscht, ein bisschen Nächstenliebe, seid nett zueinander. Es geht nicht in die Tiefe, es bleibt zu viel oberflächlich. Wird immer der biblische Jesus verkündigt in dem, was alles über Jesus verkündigt wird? Das war schon eine Gefahr, die der Apostel Paulus angeprangert hat. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium, aber nicht das biblische. Deshalb müssen wir genau hinschauen. Herr, wer bist du eigentlich? Den biblischen Jesus gilt es kennenzulernen, nicht irgendeinen Film-Jesus oder so oder so oder so ausgedachten Jesus. Manche filtern die Jesus-Worte und nehmen sich gerade das heraus, was ihnen passt. Und dann bleibt vielleicht nur noch ein ganz lieber, sehr lieb, aber harmlos, ein harmloser Jesus übrig. Sie brauchen aber nur mal das Matthäus-Evangelium ganz durchzulesen, Vers für Vers. Dann kann man bei vielem erschrecken. Herr Jesus, das hätte ich von dir nicht gedacht, dass du so redest oder handelst. Herr, wer bist du? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, wer bist du? Es gibt viele Karikaturen von Gott. Und es ist eine meiner Aufgaben in der Verkündigung, gegen diese Karikaturen Stellung zu nehmen. Die eine Karikatur ist der ach so liebe Gott. Die zweite Karikatur ist der Quälergott. Und die dritte Karikatur ist der Gott, der einem nichts Gutes gönnt. Missverstandene Liebe, missverstandenes Gericht, missverstandene Heiligung. Missverstandene Liebe, die Karikatur vom lieben Gott. Ach ja, Gott ist doch ein lieber Gott, ein freundlicher Mann. Ist das die Aussage der Bibel? Das ist einseitig, einseitig. Liebe. Er ist nicht nur lieb, sondern er ist liebe. Da hat der Bruder Karl Geyer einen gewaltigen Unterschied gesehen. Er ist nicht mal lieb und mal anders. Er ist immer im Grund und Kern die Liebe, die aber hart sein kann. Wir sehen es daran, wie welche Opfer er seinem eigenen Sohn, den er über alles liebte, zugemutet hat. Gott ist nicht der harmlose, liebe Gott. Solange Gott noch nicht alles in allem ist, nach 1. Korinther 15, 28, und das geht noch sehr lange, das geht viele Äonen, 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 solange haben wir die Bibel immer noch zu lesen in der Spannung von Gericht und Gnade. In der Spannung von Gericht und Gnade. Keine einseitige Darstellung. Viele Leute meinen, Gott sei so ein lieber Gott. Und da gibt es heute manche Verkündigung, die nur in die Richtung geht. Nur Trost, Streicheleinheiten. So ist Gott dazu da. Wir kennen aus der Bibel auch den furchtbaren, gerechten Richter. Also die Spannung von Gericht und Gnade. Bruder Geier hat nicht umsonst ein kleines Schriftchen geschrieben, die Kraft der Liebe. Er ist kraftvoll, ja hart in der Liebe, aber immer zielstrebig. Das andere Extrem, die andere Karikatur, ist der Quäler, der die Menschen quält, der Lust hat am Quälen. Er hat Geschöpfe geschaffen, von denen er im Voraus wusste, dass der größte Teil von ihnen in die Qual kommt und nie mehr heraus. Was gibt es für ein Gottesbild? Ich schreibe nicht Bücher über die Allversöhnung, damit ich Recht behalte, sondern damit das falsche Gottesbild aus den Köpfen herauskommt. Das Gottesbild von einem Quäler. Ich sagte einmal zu einem Münchner Methodistenprediger, Gott ist doch kein endloser Quäler. Und der Bruder sagte, er ist überhaupt kein Quäler. Und ich wiederhole immer bis zum Überdruss der Hörer, dass die Worte Qual und Pein im Neuen Testament, im Profangriechisch, eine ganz andere Bedeutung haben. Etwas Nützliches, Nutzbringendes, keine bloße Quälerei. Kolasis, die äonenlange Kolasis, Matthäus 25, 46, sie gehen hin in das ewige Leben und in die ewige Pein. Äonische Kolasis. Kolasis ist Züchtigung zwecks Besserung. Steht in einem ganz neutralen Wörterbuch, das ich zu Hause habe. Erziehung, Züchtigung, Zwecksbesserung, äonenlange Erziehung klingt schon ein bisschen anders. Ich warte, dass das Übersetzer mal endlich so übersetzen. Und das andere Wort, die Qual, Basanos, Offenbarung 14, der Rauch ihrer Qual steigt auf. Oh, was für ein Gott. Basanos ist der Probierstein, um etwa die Echtheit von Metallen und den Goldgehalt einer Münze festzustellen. Und diese Begriffe gehen dann natürlich auch über in Pein und Peinigung, etwa ein peinigendes Verhör vor Gericht. Ein peinigendes Verhör vor Gericht. Aber sogar wir, die wir böse sind, Jesus würde sagen, wenn ihr, die ihr böse sind, bei euren Gerichtsverhandlungen im peinigenden Verhör immer noch eine positive Zielsetzung habt, Wahrheitsfindung, sollte Gott nicht viel mehr Positives verbinden mit seinen Gerichten? Also weg mit dem falschen Gottesbild von dem ach so lieben Gott oder aber von dem endlosen Quäler. Ich habe schon schreckliche Verkündigungen kennengelernt, dass jemand sagte, Gott liebt dich, bekehre dich, er lädt dich ein, jetzt komm zum Heiland. Wenn du es nicht sofort kommst, dann kommst du in die Hölle und nie mehr heraus. Was ist das für ein zynischer, sadistischer Quäler? Schrecklich solche Verkündigungen. Nein, Gott ist immer Liebe, aber hart kann er sein. Hart kann er sein. Und auf die heutige Welt kommen ganz gewiss noch schwere Gerichte zu. Und dann gibt es noch eine Karikatur von Gott, der uns nichts Gutes gönnt. Es gibt ernste Christen, liebe Christen, Pietisten, die haben bei jedem Genuss schon fast ein schlechtes Gewissen. Ach, da möchte man sich den Sonntagsbraten schmecken lassen. Ach nein, ach, ich will lieber Asket sein. Ach, darf man das als Christ? Ach ja, darf man dies, darf man jenes? Bei jedem Konzert, bei allem schon gleich ein schlechtes Gewissen. Das ist auch eine Karikatur, der Gott, der mir nichts Gutes gönnt. So ist Gott nicht. Also genieße, was du vor Gott mit reinem Gewissen genießen darfst und danke ihm dafür. Vergiss das Danke nicht. Das ist dann wichtig. Sie sehen, wie weit das geht, diese beiden so kurzen, knappen Fragen. Herr, wer bist du? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Die Frage nach dem Wesen Gottes, die Frage nach dem Willen Gottes, die finden wir dann bei Paulus in einem seiner späteren Briefe und in vielen Briefen finden wir sie wieder, unter anderem Kolosser 1, 9 und 10. Kolosser 1, 9 und 10. Deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Herr, was willst du, dass ich tun soll? In aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsen durch die oder in der Erkenntnis Gottes. Wachsend in der Erkenntnis Gottes. Da werden wir ein Leben lang nicht fertig damit. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, wer bist du? Erkenntnis seines Willens, Erkenntnis Gottes. Darin sollen und dürfen wir wachsen. Er wurde vom erhöhten Christus außerhalb der Grenzen des Heiligen Landes berufen. Die Berufung des Saulus Paulus war eine andere Berufung als die der 12 Apostel. Er wurde außerhalb der Grenzen Israels berufen und er wurde vom Erhöhten berufen. Und das hat etwas mit seiner Botschaft zu tun. Da geschah ja nun vor Damaskus Außerordentliches, aber der natürliche Mensch, der kann das nicht fassen. Mittags, um die Mittagszeit ein Licht heller als die Sonne, aber keine Atombombenexplosion, sondern das Licht des erhöhten Christus. Der natürliche Mensch, der kann so etwas nicht erfassen, noch in seine Vorstellungswelt einordnen. Das zeigen die hilflosen Erklärungsversuche des Damaskus-Geschehens durch manche Autoren. Bei der Gelegenheit möchte ich ein bisschen warnen. Es gibt da so manche Beschreibungen, romanhaft ausgestaltet, über Leben und Reisen des Apostels Paulus. Sie müssen das ein bisschen kritisch lesen. Vor einigen Monaten habe ich ein dickes Buch über das Leben des Paulus in den Müll getan, denn manchmal tummelt sich da die liberale Bibelkritik und dann wird ausgespielt die Apostelgeschichte gegen die Briefe des Paulus gegen die Apostelgeschichte, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Ja, ja, der Lukas, der ist sowieso groß im Erfinden von Reden und Erfinden mancher Dinge. Und dann landet so ein Buch bei mir in Müll. Das gebe ich niemand weiter. Der natürliche Mensch kann diese Dinge nicht verstehen. Also Sie können ja mal so ein Buch lesen, aber seien Sie bitte kritisch dabei. In dem Buch von Erle Bradford, Die Reisen des Paulus, da spricht er von einem mystischen Erlebnis oder Gefühlssturm. Also, was hat Paulus vor Damaskus erlebt? Die einen sagen, ein Gefühlssturm. Der ganze Vorgang sei ein paranormales Phänomen, wie dann auch der frühere Hass des Paulus gegen die Jesus-Jünger nicht mehr normal gewesen sei. Neben dem mythischen Erlebnis bietet sich auch eine meteorologische Erklärung an. Die Gruppe geriet in ein Sommergewitter und Paulus wurde vom Blitz getroffen. Am einleuchtendsten aber findet Bradford die Theorie, Paulus sei Epileptiker gewesen, wie andere große Männer auch. Er nennt als Beispiele Julius Caesar, Napoleon, Mohammed, Peter den Großen und Dostojewski. Bei dieser chronischen funktionalen Erkrankung des Nervensystems stoße der Patient oft unversehens einen unartikulierten Schrei aus und falle wie vom Blitz getroffen zu Boden. Er nehme vielleicht auch ein Aufblitzen von Lichtern wahr, Klänge und Geräusche oder Visionen verschiedener Art. Jetzt wissen wir, was Damaskus ist. Wir können es uns aussuchen, was uns lieber ist. Gefühlssturm, Blitz getroffen, Epileptiker. Bei diesen Erklärungen des natürlichen Menschen, da werden alle möglichen Erklärungen angeboten, nur eine nicht, dass es Gott gefallen haben könnte, sich selbst vom Himmel her zu Wort zu melden und zu offenbaren, um sich ein Sonderwerkzeug in den Dienst zu stellen. Das nur war ja die wahre Sachlage. Nun könnte ich mir vorstellen, dass ja wir vielleicht gelegentlich den Paulus schon mal beneidet haben. Ich würde es niemand übel nehmen, wenn er sagt, ja, ich habe schon öfter gedacht, ach Herr, wenn du mir auch mal so begegnen würdest, plötzlich um die Mittagszeit, muss ja nicht heller sein wie die Sonne, genau wie die Sonne langt ja auch schon, aber so, dass ich dich deutlich erkennen kann, oh Herr, wenn du mir so ein Wunder, so ein Lichtschein doch wenigstens mal gäbst, ganz was Außerordentliches, das mich elektrisch durchrieselt, von oben bis unten, ich ganz außer mir bin. Ja, manche Leute und Kreise strecken sich ja aus nach ekstatischen, übersinnlichen Erlebnissen, Ja, Herr, dann wäre ich auch ein treuer Zeuge mein Leben lang, dann würde ich dich auf die Prioritätenliste ganz oben hinsetzen, was ich täglich zu tun habe. Aber so habe ich ja nur die Bibel und ein paar mittelmäßige Bibelstunden und habe nur meine Geschwister, die mich manchmal ärgern, und mit mir selber habe ich zu tun. Ach Herr, gib mir doch mal so was Außerordentliches. Dagegen möchte ich jetzt eine Antwort setzen. Da möchte ich etwas dagegen sagen, dass wir von dieser Selbstbemitleidung vielleicht wegkommen. Außer der strahlenden Außenoffenbarung bei Damaskus gab es im Leben des Paulus auch eine Innenoffenbarung, so möchte ich es mal nennen. Außenoffenbarung, strahlender Glanz, fällt wie tot zu Boden. Ist zunächst blind, isst ein paar Tage nicht, kann selber nicht mehr gehen, muss geführt werden. Außer dieser Außenoffenbarung gab es eine Innenoffenbarung, Galater 1, Vers 15 und Vers 16. Als es aber dem, der mich von meiner Mutter Leibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, so ich nicht Fleisch und Blut zu rate. Seinen Sohn in mir zu offenbaren, zu enthüllen. Also der Vater hat den Sohn innen drin, in Paulus enthüllt, geoffenbart. Und so spricht er ja immer wieder in seinen Briefen davon, er in uns und wir in ihm, eine ganz innige, innere Beziehung. Wenn der liebe Bruder Paulus nun hier sitzen würde heute Abend und ich würde ihn hier fragen, lieber Bruder Paulus, was hat dich in all den Jahren mehr gestärkt, dass du die Kraft hattest zu diesen weiten Reisen? Heute setzen wir uns bequem ins Auto oder in den Zug, aber was hat er auf sich genommen in der Sommerhitze, beglühende Strecken und Gebirgspässe und wo überall? Was hat er alles auf sich genommen? Wenn wir ihn fragen würden, was hat er die Kraft dazu gegeben, lieber Bruder Paulus, war das immer wieder die Rückerinnerung, ach, das glänzende Licht vor Damaskus? Oder war das die fortlaufende Offenbarung des Christus in dir, im Innern? Da bin ich sicher, was er antworten würde. Die Innenoffenbarung, der Christus in mir, der lebt in mir und wirkt durch mich. Und das kannst du auch haben. Das kannst du auch erleben. Dieses größere, wichtigere, innere Christus in uns, das können wir auch erleben. Also brauchen wir den Paulus nicht beneiden und brauchen nicht in Kreise hinterher zu laufen, die uns ekstatische Erlebnisse versprechen. Es gibt nichts Größeres als dies. Er in uns und wir in ihm, das gibt die Kraft. Das gab Paulus die Kraft. Nun, wie stellt er selber dann theologisch seine große Wende dar? Das wollen wir uns noch von ihm sagen lassen in Philipper 3. In Philipper 3 und in 1. Timotheus 1, da, man könnte sagen, da verarbeitet er theologisch, was er dort erlebt hat. Philipper 3, 1-10. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gott dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Ich hörte da neulich mal eine Predigt in Bad Liebenzell, als ich gerade mal sonntagsvormittags in der Liebenzeller Mission zuhörte, und der Bruder sprach auch gerade über diese Stelle und sagte, da steht wirklich Dreck, da steht wirklich Kot. Und er führte dann aus, dass wir das ja heute noch haben am Kotflügel der Autos. und er sollte ursprünglich dazu dienen, dass nicht aller Dreck von den Straßen und Kot aufs Auto kam, Kotflügel. Also da steht wirklich Kot, Dreck, Müll. So geht Paulus mit dem um, was für orthodoxe Juden das Heiligste und Höchste ist, das Gesetz und seine Gerechtigkeit. Dass da die Orthodoxen keine Freude haben an Paulus, kann ich wahrlich verstehen. Vielleicht denkt mancher orthodoxe Jude, also Jesus von Nazareth, naja, das geht ja vielleicht noch, obwohl der auch manchmal mit dem Sabbat es nicht so genau genommen hat. Der hat ja auch manches gut gesagt. Aber was dieser Paulus sich leistet und dieser Hebräerbrief, die ziehen ja das Heiligste buchstäblich in den Dreck. Ja. Umwertung aller Werte im Lichte von Damaskus, das war nicht mehr derselbe Paulus, der da aufstand. Der ist nicht aufgestanden nach seinem Hinfallen dort in Damaskus und hat gesagt, so, wo habe ich meine Sachen? Ich wollte ja nach Damaskus, ich will ja die Jesusjünger verfolgen. Nein, ein ganz anderer steht da auf, ein ganz anderer, völlig umgekrempelt im Licht des Erhöhten. Auch theologisch völlig umgekrempelt. Morgen früh sage ich dann auf manches dazu. Und es für Kot oder Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus oder Glauben Christi, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Spüren Sie da zwischen den Zeilen die heilige Leidenschaft eines Mannes, der nun alles mit anderen Augen ansieht. Leute in der DDR, in der früheren DDR, Leute in Ostdeutschland, die sagen, ich denke heute anders wie früher, die bezeichnet man manchmal als Wendehälse. Aber mit Recht hat neulich ein Politiker geäußert, wir sollten doch aber auch einem Menschen zugestehen, dass er vielleicht sich wirklich korrigiert. Dass nach dem Zusammenbruch eines Systems, wie wir nach 1945, Hitler-Ideologie, dass auch in Ostdeutschland, es gibt Wendehälse, es gibt Heuchler, natürlich, das gibt es auch, aber man sollte doch die Möglichkeit wenigstens einräumen, dass ein Mensch wirklich Buße tut und sagt, ich saß auf dem falschen Dampfer und ich will da runter und es war eine falsche Ideologie und ich korrigiere mich und lass mich korrigieren. Also Paulus sieht hier wirklich alles anders aus. Es ist kein Opportunismus, es ist eine große Wende, die konnte nur Gott so herstellen. Und jetzt müssen wir das Wort Fleisch richtig verstehen, was hier Paulus unter Fleisch eigentlich versteht. Das ist nämlich nicht dasselbe, wie wenn ich in den Metzgerladen gehe. Natürlich, das ist was ganz anderes. Fleisch ist das alte Wesen und die früheren Vorzüge. Das religiöse Fleisch, das gibt es ja auch. Und so lese ich mal vor, was Heinrich Langenberg zu dem Begriff Fleisch geschrieben hat. Das ist ganz wichtig für Philipper 3. Er spricht ja da vom Vertrauen auf Fleisch. Vertrauen auf Fleisch. Hier redet nicht ein Boxer, der seine Muskeln zeigt. Vertrauen auf Fleisch. Hier redet nicht ein Metzgermeister, der da ein volles Haus hat mit geschlachteten Tieren. Vertrauen auf Fleisch. Was meint Paulus? Das stand also mal in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, als ich über den Philipperbrief geschrieben hatte, vor wenigen Jahren. Was bedeutet Fleisch? Heinrich Langenberg. Fleisch bezeichnet alles, was dem Naturboden beim Menschen entstammt, auch wenn es religiös gefärbt ist. Dazu gehören natürliche Anlagen und Fähigkeiten, eigene Willenskraft und Verstand. Alles, was sich mit dem Rühmen in Christo nicht verträgt. Und Werner de Boer unterscheidet in der Wuppertaler Studienbibel, Philipperbrief, Fleisch ist in der Bibel zunächst Bezeichnung für die ohnmächtige sterbliche Kreatur, im Gegensatz zu dem ewigen, lebendigen Gott. Gotteswesen dagegen ist Geist. Fleisch ist dann besonders die Bezeichnung des ganzen von Gott gelösten Menschen, und zwar nach seinem innerlichen geistigen Wesen genauso wie nach seiner verweslichen Leiblichkeit. Fleisch ist alles, was der von Gott gelöste Mensch selber hat und kann, was in der Macht seines eigenen Schaffens und Leistens liegt, einschließlich seiner höchsten und edelsten Leistungen. Fleisch im Sinn der Bibel ist auch seine feinste und erhabenste Kunst, Fleisch seine edelste Sittlichkeit, Fleisch auch alle seine Religion, die er selber aus der Tiefe seines Herzens und Gemütes hervorbringt. Dieses Fleisch ist immer daran zu erkennen, dass der Mensch bei sich selber bleibt, auf sich selbst vertraut und sich selber rühmt. Fleisch ist Ich-Wesen. Auch in seiner Sittlichkeit und seiner Religion bleibt der Mensch in seinem Ich stecken, pflegt und verherrlicht sein Ich, selbst wenn er dabei Gottes Namen nennt. Professor Ströter, Ernst Ferdinand Ströter, 1846 bis 1922 lebte er. Der hat auch so schön über den Begriff Fleisch etwas geschrieben. Die paar Sätze darf ich Ihnen auch noch vorlesen. Er schreibt zu Römer 8, Gesinnung des Fleisches. Wir tun wohl, dessen eingedenk zu bleiben, dass es auf dem Boden dieser alten Schöpfung, der wir auch als Wiedergeborene dem Fleische nach immer noch angehören, eine reiche Abstufung und Mannigfaltigkeit in den Erscheinungsformen des Fleisches gibt. Die uns umgebende niedere Schöpfung liefert uns dazu eine Fülle von treffenden Illustrationen. So kennen wir, auch bei Menschen, ganz schmutziges, rohes, ekelhaftes Hunde- und Schweinefleisch. Wir kennen schillerndes, verlockendes, bezauberndes Schlangen- und Reptilienfleisch. Wir kennen aber auch feines, edelblütiges, wohlerzogenes, hochherzig und großzügig veranlagtes Helden- und Riesenfleisch, das zu imponieren versteht, aber unter Umständen auch schonungslos niedertreten kann, was sich ihm in den Weg stellt. Auch an zartestem, liebenswürdigstem, gebildetem, künstlerisch und ästhetisch begabten, mit poetischen Schwingen und hohem sittlichen Streben verbundenem Tauben- und Adlerfleisch ist kein Mangel. Ganz zu schweigen von einer großen Auswahl entschieden religiös gerichteten frommen Fleisches, das unsere Klöster und andere Einrichtungen füllt. Dass die Kanzel und die fromme Redner die Bühne besteigt, Theologie studiert und amtlich patentiert und ordiniert wird, aber bei allem hohen Schwung und Auftrieb ist und bleibt es Fleisch. Das niemals die Himmelssonne erreicht, so nahe es ihr zu kommen trachtet. Es muss stets wieder zur Erde hinab. Denn es stammt von unten und hat hier sein Nest und sein Wesen. Welche von diesen verschiedenartigen Formen des Fleisches die verführerischste und gefährlichste sei, ist einem erleuchteten Menschen Gottes keine offene Frage. Das fromme Fleisch. Womit ich natürlich nicht sagen wollte, dass jeder Theologiestudent und jeder, der je Theologie studiert hat, es nur im Fleischeswesen getan hat. Aber sofern man keine echte Jesusbegegnung hat, nur aus sich selber heraus religiös ist, da ist es eben Fleisch. Ich schließe, indem ich noch hinweise auf 1. Timotheus 1, 12 bis 16, wo Paulus so ganz innig darstellt, was er rückblickend empfindet. Also ich halte es schon für ein starkes Stück, wenn manche sagen, die Pastoralbriefe seien gar nicht von Paulus. Ich halte es wirklich für eine Frechheit, wenn jemand sagt, dieser 1. Timotheusbrief sei gar nicht von Paulus geschrieben. Das ist so eine Dummheit und Dreistigkeit, wie wenn jemand behauptet, ausgerechnet der 51. Psalm sei nicht von David, wo er so tief sein inneres Empfinden vor dem Angesicht des lebendigen Gottes, sein Bußpsalm 51, und das soll nicht von David sein. Und 1. Timotheus 1, 12 bis 16 soll nicht von Paulus sein. Da soll sich dann 30 oder 50 Jahre später ein frommer Mann hingesetzt haben und geforscht, was hat der Paulus da wohl innerlich empfunden? Nein, wenn etwas echt den Paulus-Charakter trägt, dann dies. Und der Theologe Wilhelm Michaelis hält alle Paulusbriefe durchaus für möglich, dass sie alle für Paulus sind. Muss man ja schon froh sein bei einem Theologen, wenn er es wenigstens für möglich hält. Also, 1. Timotheus 1, 12 bis 16. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet. Da steht übrigens im neuesten Heft von Gnade und Herrlichkeit eine wunderbare Predigt von Pastor Kurt Schäfer über eben diesen Text. Paulus, Gott hat mir Treue zugetraut, schreibt Kurt Schäfer. Gott hat diesem Mann etwas zugetraut. Und er schreibt davon, wie verheerend es sein kann für junge Leute, wenn niemand dir was zutraut. Das kannst du ja doch nicht. Dazu bist du untauglich. Wenn niemand einem Menschen etwas zutraut und wie hilfreich es sein kann, wenn einem mal etwas zugetraut wird. Ich hörte mal die kleine Geschichte. Da war ein Mensch, der litt an Kleptomanie. Weiß nicht, Sie wissen sicher, was das ist. Kleptomanie, Diebstahl. Und kam ins Gefängnis. Immer wieder Diebstahl. Er bekehrte sich zu Jesus Christus. Und als er bekehrt war, in eine Gemeinde kam, hat man ihm die Kasse anvertraut. Weil man dachte, davon ist er jetzt gründlich geheilt. Und so macht es hier Gott. Er macht den reißenden Wolf zum Hirten der Schafe. Das ist ein Wunder in den Augen dieses Paulus. Paulus selber sagt, das begreife ich nicht. Er traut mir das zu und gibt mir nicht nur den letzten Platz, sondern einen wunderbaren, herausragenden Dienst, der größte Völkermissionar aller Zeiten. Wir hätten gesagt, was hätten wir gesagt? Lieber Bruder Saulus, Paulus, wir freuen uns, dass der Herr auch dich noch errettet hat. Paulus, in einer Gemeinde soll jeder mitdienen. Du darfst also die Katakomben, wo wir uns versammeln, aus Furcht vor den Römern, vom Rattenmist säubern. Also du darfst da auch Einladungen aussprechen. Du darfst also die geringsten Dienste tun. Lieber Bruder Paulus, dass du nicht vorne stehen kannst und dienen kannst am Wort, das verstehst du doch bei deiner Vergangenheit. Und ganz demütig hätte er geantwortet, natürlich verstehe ich das. Ja, so hätten wir es vielleicht gemacht. Aber ganz anders der lebendige Gott. Und er selber staunt darüber. Er hat mir Kraft verliehen und mich treu, gläubig, zuverlässig erachtet und den in den Dienst gestellt, ausgerechnet den, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Barmherzigkeit, Gnade, Erbarmen, der Schlüssel zur Theologie des Paulus, zu seiner gesamten Lehre. Und er rühmt die Gnade wie kein anderer. Mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Oder der Vornehmste hieß früher in der Luther-Übersetzung der Erste, an erster Stelle Stehende. Und wenn zu dem teuren Bruder Adolf Heller, manche Ältere haben ihn wohl noch gekannt, wenn zu dem teuren Bruder Adolf Heller jemand in die Seelsorge kam und hat gesagt, Bruder Heller, kann mir noch geholfen werden? Ich glaube nicht, ich bin der größte Sünder, ich bin die größte erste Sünderin. Dann pflegte Adolf Heller mit feinem Lächeln zu sagen, wie er das so konnte, nein, der erste und größte Sünder sind Sie nicht, der zweitgrößte können Sie sein. Aber der Erste und Größte, der ist bereits errettet. Und das war der Apostel Paulus. Sie können also nur der zweitgrößte Sünder sein. Und wenn der errettet wurde, ist für Sie auch noch Hoffnung. Unter welchen ich der Erste bin, aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewiese zum Vorbild. Vorbild, Muster, Modell ist er. Er ist ein Vorbild für die Gemeinde hinsichtlich dessen, was die Gnade vermag. Er ist ein Vorbild aber auch für Israel hinsichtlich der äußeren Umstände seiner Bekehrung. Er wurde durch Schauen bekehrt. Und er schließt diesen Abschnitt mit den Worten, mit denen ich auch schließen will. Dem König der Zeitalter aber, dem König der Äonen, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit in alle Äonen. Amen.